Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, als die Brüder mich gebeten haben über das Thema von heute Abend, Christen im Sog der Endzeit etwas zu sagen, da habe ich das Thema gern übernommen. Als ich anfing, mich darauf vorzubereiten, hätte ich es am liebsten wieder zurückgegeben. Wenn man vor solch einem Thema steht, dann bleibt einem natürlich nichts anderes übrig, als erst einmal eine Diagnose zu stellen und die Auswirkungen der Diagnose, ich spreche mal medizinisch, auf den Körper zu untersuchen und dann nach den Heilmitteln oder Hilfen zu suchen, die es gibt und die sich uns anbieten und die man nutzen kann und soll. Und das möchte ich versuchen zu tun. Ich lese zuerst einmal drei Bibelstellen. Die erste aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22. Vers 36. Einer von den Schriftgelehrten und Pharisäern, ein Gesetzgelehrter, fragte den Herrn Jesus ihn versuchend und sprach: Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstande. Dieses ist das große und erste Gebot, das zweite aber ihm gleich ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist die eine Seite, wenn wir auf das, was Gott will, sehen. Und nun schauen wir uns einmal an, wie die Bibel die Endzeit, wovon ja im Thema die Rede ist, kennzeichnet. 2. Timotheus, Kapitel 3. Das ist eine sehr bekannte Stelle, ich lese sie vor. Dieses aber wisse, schreibt Paulus an Timotheus, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Und nun wollen wir genau zuhören und uns jedes Mal, wenn eine Aussage fällt, fragen: Bin ich das, Herr? Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Vers 15. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Kapitel 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Soweit die Bibelstelle. Liebe Brüder und Schwestern, ich wiederhole das Thema: Christen im Sog der Endzeit. Dass wir in dieser Zeit heute leben, das ist jedem von uns klar. Wir merken das alle. Es ist nur die Frage, ob wir uns das eingestehen, dass das auch wirklich so ist. Und die andere Frage, die sich hier stellt, ist: Wie reagieren wir darauf, dass wir in dieser Endzeit leben? Zwei Begriffe stehen vor uns im Thema. Das ist einmal der Begriff Endzeit und zum anderen der Begriff Sog. Den Begriff Christen möchte ich nicht erläutern, weil ich den als bekannt voraussetze. Endzeit ist ein Wort, was sich so in der Fassung in der Bibel nicht findet. Aber wir verstehen unter Endzeit etwas ganz Bestimmtes, was uns allen klar ist. Die Bibel braucht verschiedene Begriffe, um die Zeit in ihrem Ablauf zu beschreiben. Endzeit begann, als der Herr Jesus starb, also mit Golgatha. Und innerhalb dieser Endzeit unterscheidet nun die Bibel, und jetzt brauche ich biblische Begriffe, letzte Zeiten, haben wir eben gelesen, letzte Tage, letzte Stunden sogar, also immer kürzere Phasen. Wir merken, es geht auf ein Ende zu, weil diese Phasen tatsächlich immer kürzer werden. Und dieses Ende oder der Begriff Endzeit ist bezogen eben auf das Ende der Welt, auf das Ende, wie wir sagen, des gegenwärtigen Zeitalters und natürlich auch auf das Ende des gegenwärtigen Heilszeitalters, was wir Gnadenzeit nennen. Gott will, dass wir uns eingestehen, dass wir in den letzten Zeiten in dieser Endzeit leben. Dass wir sogar in den letzten Minuten, vielleicht gar Sekunden dieser Endzeit leben. Und derjenige, der sich das nicht eingesteht, der gibt sich einer Selbsttäuschung hin. Und das ist höchst gefährlich. Der zweite Begriff, der vor uns steht, ist der Begriff Sog. Was Sog ist, weiß jeder Schwimmer oder einer, der am Wasser mal gespielt hat, wo Bewegung drin war. Wenn wir das Lexikon fragen, dann sagt es uns, Sog ist eine Saugkraft oder die Saugkraft oder die durch sie verursachte Druckverhältnisse auf einen Körper ausgeübt wird. Das heißt, es ist außergewöhnlich gefährlich, in einen Sog, ein Strudel kann ein Sog sein, oder auch andere Dinge, Wirrnis dieser Zeit, haben wir gesungen, kann solch ein Sog sein, außerordentlich gefährlich, in einen solchen Sog zu geraten. Da wird man mitgerissen. Da kann man sich nur ganz schwer gegen stemmen, sträuben. Und mitgerissen zu werden da drin und drin zu bleiben, ist tödlich, wenn, ich sag's nochmal, kein Stemmen da ist und wenn kein Halt da wäre, an dem man sich halten könnte. Und zu diesem Stemmen und Klammern an den Halt ruft uns die Bibel auf. Wir gehen jetzt in unser Thema hinein. Unsere Zeit, so haben wir eben gesagt, ist Endzeit. Und diese Endzeit ist immer stärker bestimmt durch die sich entfaltende Kraft des Bösen. Wir können das hier Neutrum sehen, also das Böse, oder wir können es auch verkörpert sehen, den Bösen, durch die sich entfaltende, immer stärker sich entfaltende Kraft des Bösen. Wir können auch sagen, des Geistes der Endzeit. Dieser Geist, der Teufel steht dahinter, hat ein Ziel, er will wegführen von Gott, von seiner Ordnung, von seinen Geboten, von seinem Wort. Es ist interessant, sich einmal das Wort anzusehen, was im 2. Thessalonicher Brief, wir haben es nicht gelesen, oder auch im Johannesbrief, Kapitel 4, für den Geist der Endzeit gebraucht wird. Das kennzeichnet ihn nämlich. Das Wort heißt im Urtext Anomia. Das heißt Loslösung. Loslösung wovon? Von der Ordnung Gottes, die er gegeben hat für das Leben der Menschen überhaupt, für seine Schöpfung, genauso wie für seine geistliche Schöpfung, die Gemeinde. Auch den Gläubigen. Und wenn wir dem folgen, was 2. Thessalonicher 2 sagt, dann zeichnet uns konkret dieser Geist die Verkörperung dieser Loslösung in dem Menschen der Sünde, dem Gesetzlosen oder dem Sohn des Verderbens. Das sind die drei Begriffe, die ja da aufgeführt werden. Wir wissen, liebe Geschwister, dass damit der Teufel gekennzeichnet ist oder die Persönlichkeit, die Kraft, der Geist, der aus dem Teufel kommt. Und unser Text, an dem wir morgen kommen, der heute Nachmittag schon einmal gelesen wurde, zeichnet ihn als den Antichristus, den Gegen- oder Widerchristus. Die Bibel sagt an der genannten Bibelstelle, dass er widersteht. Wir könnten das auch übersetzen mit er zerstört. Und eigentlich heißt das sogar, es gehen von ihm Energien der Zerstörung aus. Es wird weiter gesagt, dass er sich überhebt und dass er sich letztlich an Gottes Stelle setzt. Ich meine, das könnte man heute schon merken, zumindest in den Ansätzen. Dieser Geist der Endzeit, der Antichrist, setzt neue Ordnungen ein an die Stelle der Ordnungen, die Gott gegeben hat, und bindet die Menschen an sich. Immer wenn Menschen an eine Person gebunden sind oder werden sollen, die nicht Gott ist, ist das aus einem antigöttlichen Geist. Die Verwirklichung ist heute deutlich erkennbar. Aber natürlich nur für den, der mit Augen das sieht und zu verstehen sucht, die vom Heiligen Geist erleuchtet sind, der unter der Zucht des Geistes Gottes steht und der sich am Wort Gottes orientiert. Nun, die Kraft dieses Geistes und die Entfaltung dieses Geistes nimmt immer stärker zu und sie wirkt in den Menschen unserer Zeit. Der Teufel weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat, sagt die Bibel. Als wir eben 2. Timotheus 3, 1 bis 5 gelesen haben, da wurden uns die Menschen unserer Tage im ganz Allgemeinen beschrieben. Und da wurde uns gekennzeichnet eine Lebenshaltung, die dann in den einzelnen Wesenszügen sich konkretisierte, eine Lebenshaltung totaler Widergöttlichkeit und damit der Entartung des Menschenbildes, was Gott eigentlich haben wollte, dargestellt haben wollte und wofür er das Muster gegeben hatte, in dem Christus. Christen, die sich nach ihm, dem Christus, nennen, leben nun in dieser Zeit und gehen mit den Menschen, die unter dem Geist dieser Zeit stehen und beeinflusst werden von ihm, um. Sie sind die natürliche Umgebung für uns alle. Und das meint, dass Christen in dieser Zeit besonderen Spannungen ausgesetzt sind und daher natürlich auch in besonderer Weise gefährdet sind. Das gilt sowohl für den Einzelnen wie für die Gemeinde. Und wir haben das nachher deutlicher noch zu beweisen. Gott hatte sowohl den Einzelnen wie auch die Gemeinde in diese Welt gesetzt oder hier gelassen nach der Bekehrung, damit wir Licht sein sollen für eine dunkle Umwelt. Wie dunkel sie ist, haben wir ja heute im Laufe des Tages uns deutlich gemacht anhand des ersten Johannesbriefes, und ich will das gleich noch ergänzen. Und als diese Einzelnen wie auch die Gemeinde stehen wir, sie, in dem saugenden Zugriff, der aus der Gottseligkeit herausholen will und in eine totale Weltseligkeit hineinführen will. Dann hat er gewonnen das Spiel. Wenn man das so sagt, dann begegnet einem sofort und sehr häufig der Einwand, das war schon immer so. Dramatisier doch die Sache nicht so. Das kann man schon in der Geschichte nachlesen, das geht schon wer weiß wie weit zurück, Jahrhunderte Das geht bis in die Anfangsgeschichte des christlichen Zeugnisses zurück. Heute ist das nicht schlimmer als früher, sagt man. Und nun wage ich einmal die Frage zu stellen und will sie dann versuchen zu beantworten. Ist es wirklich heute schwerer, Christ zu sein als früher? Vor 50 Jahren? Vor 100 Jahren? 500 oder 1000 oder 2000 Jahren fast? Eins will ich einmal direkt an die Seite schieben. Bitte geben wir es auf, von guten alten Zeiten zu träumen. Auch in den guten alten Zeiten war der Geist des Antichristen bereits tätig. Aber, und das ist nun das Entscheidende, in keiner Weise vergleichbar mit der Intensität von heute. Was wir heute erleben in seiner Entfaltung ist ganz, ganz anders. Wir stecken in einer Tiefe des Umbruchs unserer Gesellschaft, der uns oft, sehr oft sogar, fast immer in seinem ganzen Ausmaß unbewusst ist. Und wisst ihr, das eben ist das Gefährliche, dass wir uns das nicht so bewusst machen. Und gefährlich heißt an der Stelle auch, tödlich sein kann. Tatsache ist, und nun führe ich fünf Punkte auf, um diese Aussage, es war schon immer so, zu widerlegen. Dass erstens die Welt radikal weltlich geworden ist. So weltlich, wir wissen, was der Begriff Welt bedeutet, soweit wir heute dabei waren, bei der Konferenzbesprechung, Textbesprechung, das ganze Ausmaß des wiedergöttlichen Wesens, das ist Welt. Diese Welt entspricht je länger, je mehr und heute mehr als noch vor einem Jahr dem Wesen des Gottes dieser Welt, so sagt die Bibel von ihm, des Teufels. Einmal nennt sie ihn den Fürst dieser Welt, einmal den Gott dieser Welt. Man hat sich weitgehend, und wir sprechen von der Menschheit im Allgemeinen hier zunächst, von der Bevormundung, wie man sagte, durch Gott gelöst. Dann hat man als nächste Stufe sich gegen ihn gestellt. Und dann kam wieder eine Stufe und die hieß, man hat ihn und sein Dasein völlig bestritten. Im wahrsten Sinne des Wortes ist unsere Umwelt, die Welt von heute, nicht mehr antitheistisch, also gegengöttlich, sondern atheistisch, los von Gott. Das ist viel mehr. Das bedeutet nämlich eigentlich, dass Gott für die Welt von heute völlig unwichtig geworden ist. Eine Größe, über die man sich hinwegsetzen kann ohne Schaden, so meint man. Nicht, dass echte Christen das sagen, will ich sagen, aber der weitaus größte Teil auch derer, die sich Christen nennen, sagen das. Einschließlich derer, die sich bewusst nicht Christen nennen. Man denkt und lebt in großen Teilen der Bevölkerung noch nach einem Rudiment, nach den letzten Wurzeln der Leitlinien, die sich aus der Bibel und aus dem göttlichen Willen herleiten, aber hat überhaupt kein echtes Leben aus Gott. Die Bibel sagt es an unserer Stelle, Form der Gottseligkeit, aber ohne jede Kraft. Das heißt, da ist nichts Echtes dran. Zweitens, das Bewusstsein in unserer Welt von heute für Recht und Unrecht ist total geschwunden. Man erkennt keinerlei absolute Werte mehr an. Der absolute Wert, ich sage das in aller Ehrfurcht und Respekt, ist Gott. Und aus seinem Wesen herauskommend hat er diese absoluten Werte gesetzt für uns. Daraus leiteten wir Rechte ab, das Recht ab. Das sind formelle Normen, die unser Zusammenleben in Staat und Gesellschaft geordnet haben. Das hat jahrhundertelang gegolten. Jahrtausende, können wir heute sagen, gegolten. Man hat sie übertreten, natürlich die Gebote Gottes in dieser Richtung. Die Gesetze, das Recht, aber mit schlechtem Gewissen. Und nun der fundamentale Unterschied zu heute, man übertritt sie, aber ohne schlechtes Gewissen. Diese Normen, die Gott setzte, als absolute Werte, das Recht, Treue, Liebe, wir kommen nachher noch einmal darauf zurück, die hat man relativiert. Sie sind nur noch bedingt gültig. Man hat das Recht der Wandlung des Rechtsempfindens angepasst. Wir denken heute anders als unsere Großväter und die wieder anders als ihre Großväter und so weiter. Der Mensch setzte sich selbst sein Maß und ändert es so, wie es ihm passt. Was man tut, das ist recht und ist richtig. Und an meinem Bedürfnis orientiert sich die Lust. Gottes Gebote sind dabei völlig weggetan worden, auch wo sie sich in menschlichen Gesetzen niedergeschlagen haben. Man will heute, ohne das geschriebene Gesetz möglichst, und ohne die ungeschriebenen Gesetze, von Gewissen und sittlichen Normen leben. Das heißt, man will pressionsfrei leben. Auf keinen Fall irgendeinem Druck sich mehr unterstellen. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Ansatz für die totale Anarchie. Da fällt man leicht um oder in die Hände der Verführer. Und das Tragische dabei ist, dass sehr wenig Brüder da sind, die echte Führer, Väter, Älteste sind, die deutlich warnen und das andere Mal vorleben. Die Palette der Gefahren reicht von der liberalen Theologie, ein Witz in sich, liberale Theologie, der Begriff, ist eine Theologie, also eine Lehre vom Theos, ohne Gott. Über die Heiligungslehren, hört sich wunderschön an, Inhalt, extreme Heiligungslehren, man kann hier auf der Erde schon sündlos sein, eine absolute Täuschung, die unzählige bereits in Verzweiflung gebracht hat, bis hin zu dem nach meiner Auffassung, und viele Brüder bestätigen das, besonders gefährlichen Angriff in unseren Tagen durch die charismatische Verführung. Der Teufel weiß, dass für die Gemeinde Jesu der Heilige Geist sein Wirken, Erleuchten, Erschließen des Wortes Gottes, was ja nur durch ihn möglich ist, eine besondere Bedeutung hat. Also geht er auf dieses Gebiet und benutzt jetzt verführend und umkrempelnd diese Lehre und verführt und führt in die Irre damit. Diese charismatische Verführung, ich habe es bewusst nicht als Irrlehre bezeichnet, sie ist ja mehr als eine Irrlehre, die lebt aus dem Geist von unten und nicht von oben. Wenn man die Bücher in der jüngsten Zeit, ich hatte neulich wieder einige zu beurteilen, liest, dann kommt man konstant, und ich gebe euch einige Tipps, da könnt ihr das ganz schnell dann hinterher dran erkennen. Dann kommt man ganz schnell zu Begriffen, die das offenbar machen. Da haben die Leute laufend Visionen. Da haben sie neue prophetische Weissagungen, die ihnen begegnen. Da spricht ihr Herr plötzlich über die Bibel hinausgehend ihnen und offenbart ihnen was. Da ist das Zungenreden da, als Erweis des Heiligen Geistes. Da sind Heilungen da. Und das alles soll dann Erweis des Heiligen Geistes sein. Und derjenige, der das nicht aufzuweisen hat, der hat keinen Heiligen Geist, der ist also kein Gotteskind. Und jetzt wollen alle Gotteskinder sein, also müssen sie dahin. Das zieht von dem Christus weg, auf den Menschen hin, eine anthropologisch gebundene neue Theologie. Der Mensch wird hier zum Gott gemacht, weil er heilen kann, weil er Zungen reden kann, weil er Visionen hat. Und deshalb ist er größer und besser als die anderen, und die armen anderen, die müssen da noch hinkommen. Haben wir alles schon mal in der Bibel gehabt. Nur in dem Maße ist es noch nie da gewesen. Zieht vom Christus weg. Typischer Beweis, dass es vom Teufel ist. Nur der Teufel zieht vom Christus weg. Der Heilige Geist würde den Christus in die Mitte stellen und verherrlichen. Noch etwas kommt hier in die Gemeinde hinein gegenüber den Irrlehrern und den Irrlehren. Wir haben es gelernt, leider, in dem Maße muss ich sagen, das war zu viel. Etwas davon war gut, aber das meiste war zu viel. Wir haben es gelernt, dass wir notwendigerweise in unserer Umwelt Toleranz üben müssen. Und nun haben wir das auch auf die Gemeinde übertragen. Toleranz heißt Duldung. Auf die Gemeinde übertragen. Und wir meinen, wir wären alle so kleine Gamaliels, und da müssten wir sagen, wird sich schon totlaufen, wenn es nicht von Gott ist. Wisst ihr, die Bibel sagt etwas total anderes. Sie kennt keine Toleranz an dieser Stelle. Jetzt kürzlich noch hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, will ich einmal sagen. Das ist eigentlich eine scherzhafte Aussage, die nicht gut ist. Von einer Gemeinde zu hören, wo diese Charismatiker ihr Unwesen trieben in zunehmendem Maße. Und dann trat ein oder zwei Brüder dagegen auf. Und dann wurden sie von den Ältesten im wahrsten Sinn des Wortes angepfiffen und gesagt, das muss man dulden. Das ist eine andere Art von Gläubigkeit. Das ist es nicht. Toleranz in dieser Art, wie wir sie in der Gesellschaft haben, auch wird da schon mal gesagt, das sei die Vielfalt von Gaben, die sich auswirken müsse, verseucht und entkräftet das Zeugnis der Gemeinde. Ich kann das sehr gut vorstellen, dass man solche Toleranz vorschiebt, wenn kein Wille und keine Kraft geistlicher Art, echter geistlicher Art mehr da ist zur Abwehr. Aber das ist ein kranker Körper, der so reagiert. Ein gesunder Körper würde sofort alle Abwehrkräfte mobilisieren und deutlich Stellung beziehen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn man diese Entwicklung bis in den persönlichen und gemeindlichen Bereich hinein darstellt, kann man fast verzweifeln. Nicht? Geht euch das nicht auch so? Ich bin da regelrecht deprimiert, wenn ich darüber nachdenke. Da stellt sich die Frage, ist das überhaupt noch ein Christ, der so lebt, sich so verhält? Bist du selbst noch ein Christ? Ist doch auch eine Menge von den Zeichen bei dir. Ist das noch Gemeinde Jesu, die als Licht, als alternative Oase in diese Welt gesetzt ist? Wir merken, wir brauchen, verwechselt mich bitte nicht mit größeren Persönlichkeiten, ich sag's jetzt auf geistlichem Gebiet, wir brauchen die Wende. Und zwar brauchen wir die Wende aber jetzt tatsächlich im Denken und Leben, und das heißt bei uns Buße. Eine totale Sinnesänderung. Eine totale Rückwendung. Oder ich kann es auch anders ausdrücken. Neuausrichtung, Hinwendung auf den Herrn Jesus und seine Ordnungen zu, auf Gott und seine Ordnungen zu. Wie kann man denn in diesen von antichristlichen Gefahren bestimmten Zeitalter, Endzeittagen leben? Stehen wir da ganz hilflos da? Keineswegs. Dann würde der Herr Jesus uns in den Sendschreiben nicht ständig aufrufen zum Überwinden. Wie machen wir das denn mit dem Überwinden? Müssen wir die Dämme erhöhen? So war in einem Brüderkreis vor einigen Jahren einmal die Frage,
müssen wir die Ränder des Topfes, in dem die Gemeinde sitzt, bildlich mal, noch höher machen, damit da nichts reinkommt? Ich denke, wir sind schlecht beraten und nicht mehr in der Linie des göttlichen Denkens. Wenn wir versuchen, mit Druck und mit gesetzlichen Mitteln abzuschotten, wisst ihr, was darauf die Reaktion ist und immer sein wird? Da müssten wir keine Menschen mehr sein, wenn wir das anders sehen und erlebten. Das erzeugt immer Gegendruck. Und dieser Gegendruck, der macht dann Zwangsmaßnahmen erforderlich. Und um die Zwangsmaßnahmen durchzusetzen, muss ich sowas Ähnliches wie einen Polizeistaat bilden. Und das ist sicher dann keine Gemeinde Jesu mehr. Und auf der anderen Seite verleitet solcher Druck solche Zwangsmaßnahmen zum Probieren, wie weit ich denn noch gehen darf, bis dass mir das halt nicht vom Herrn von den anderen gesteckt wird. Also scheidet das aus. Da kann uns also allein die Bibel und der Heilige Geist die nötigen Anweisungen und Weisungen geben, und sie tun es ja auch in Fülle. Weil Gott uns und die Gefahren kennt, zeigt er uns und schenkt er uns auch die Auswege, die Heilmittel, und davon will ich jetzt einige zum Schluss aufzählen. Und nun bitte erschreckt wieder nicht und verwechselt mich bitte nicht mit einer bestimmten Richtung. Das ist nämlich das erste Heilmittel, die Absonderung. Ich will das erklären, was ich damit meine, und die Bibel darunter versteht. Absonderung im persönlichen Bereich und auch im gemeindlichen Bereich. Die Bibel versteht darunter Heiligung. Ist genau das Gleiche. Das ist ein Reizwort. Aber nur für den, der es rein menschlich versteht. Wer es geistlich, wie Gott es wollte, versteht, für den hört das auf, Reizwort zu sein, und es wird zur Verpflichtung, inneren Verpflichtung. Jetzt will ich mal mehr erklären, was ich damit meine. Absonderung in diesem geistlichen, für uns gebotenen Sinn, als Ausweg aus dem Sog heraus, beginnt in mir. So wie Welt in mir ist, so muss auch Heiligung in mir anfangen. Und dann, wie der ins Wasser geworfene Stein Kreise zieht, Kreise ziehen. Wie sagt der Jeremia, ich fange dann an, das Gemeine von dem Köstlichen zu scheiden. Oder das geistliche Fördernde von dem hemmenden, schädlichen zu trennen und auszuscheiden. Und natürlich muss mich das und bringt mich das dann zur Überprüfung meines ganzen Denkens. Ich lege immer wieder Betonung darauf, auf das Denken zuerst einmal. Die Bibel meint es mit dem Herzen. Ich weiß noch nicht, wie man mit dem Herzen das ausdrücken soll. Das Denken fängt für mich mit dem Herzen an. Aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken und so weiter. Deswegen ist das Denken und dessen Änderung, die Buße im Denken und die Umstellung, die Sinnesänderung im Denken, das Wichtigste. Alles andere ist dann erst Folgeerscheinung. Also, es bringt mich zur Überprüfung meines Denkens, meines Tuns, meines Lebens, meines Umgangs mit der Umwelt. Und lasst mich das bitte auch noch gerade unter uns Geschwistern sagen. Auch der Überprüfung meines Umgangs im gesellschaftlichen Verkehr, wie wir sagen, mit Ungläubigen. Da sind viel mehr Leute durchgefallen, als dass man die Leute gerettet hat. Und dazu muss ich natürlich, um überprüfen zu können, absolute Maßstäbe haben. Absolute Maßstäbe müssen aus dem Absoluten kommen, der Gott ist. Müssen ewige Maßstäbe sein. Das dürfen nicht nur zeitlich gültige Maßstäbe sein. Das sind natürlich nur die Aussagen der Bibel, und die muss ich ohne Deuteln und in Frage stellen und relativieren anwenden. Genauso ist es im gemeindlichen Bereich. Auch hier hat nur letzte Gültigkeit Gottes Wort und nicht irgendeine Menschenmeinung. Und bitte versteht das richtig, Es hat auch nicht neben der Bibel irgendein brüderlich gemeinter Vorschlag der Zweckmäßigkeitserwägungen folgt Gültigkeit. Lieber ganz einfach und simpel, ich sag's ganz bewusst, einfältig kindlich, das tun, was die Bibel sagt, dann liegen wir in der Verheißung, wenn wir mal nach Zweckmäßigkeitsüberlegungen uns orientieren oder daran orientieren, liegen wir sicherlich immer falsch. Falsch heißt hier nicht im Sinne Gottes. Da liegt überhaupt der Schlüssel zum Geheimnis des Überwindens. Das ist die Nähe zum Herrn, echte Liebe im Gehorsam und die kindlich einfältige Bindung an das Wort Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, wo man erst kluge Erklärungen anstellen muss, um die Bibel zu verstehen, da gehen wir nach meiner Überzeugung schon die ersten falschen Schritte. Die ist nicht für Intellektuelle geschrieben, die Bibel. Die ist für ganz einfach denkende Menschen geschrieben. Und das weiß unser Herr. Und deshalb hat er sie auch so abgefasst. Und wenn man uns dann als altmodisch ansieht, dann wollen wir getrost auf Gottes Seite altmodisch sein. Das Zweite. Absonderung allein genügt nicht. Sie muss Ergänzung finden und ich brauche einen Begriff von heute Nachmittag aus dem Johannesbrief zu dem, was von Anfang war. Was war denn da? Das Wort des Herrn. Das ganz Einfache. Und jetzt führe ich das noch tiefer und dann verstehen wir das auch besser und das sage ich auch jetzt viel lieber. Im Anfang, da stand der Liebeskontakt meines Herzens mit meinem Herrn. Und da stand das zarte, geweckte Gewissen und mein uneingeschränkter Wille, ihm zu gefallen. Das entstand aus der Liebe heraus. Wenn uns das heute noch auszeichnete, dann könnte uns keine Macht der Endzeit von ihm wegsaugen. Es geht um den verborgenen Umgang des Herzens mit Gott. Drittens. Ich denke, wir sollten über das Gesagte hinaus noch die grundlegend nötigen Hilfen uns in Erinnerung rufen. Die hören sich selbstverständlich an. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir sie weitgehend vergessen haben. Die liegen auch in der Änderung unseres Denkens. Erstens da. Oder Punkt A meinetwegen. Besinnen wir uns bitte noch einmal darauf, wer Gott ist. Als ich das Thema übernahm, sprach ich mit Richard Müller. Er sagte, wie willst du das denn überhaupt machen? Ich sagte, weiß ich noch nicht. Er sagte, kannst du nur von der Heiligkeit Gottes her machen. Ich sagte, das ist mir auch klar. Ja, ist uns das denn nicht klar? Reden wir nicht ständig davon, dass er der Heilige ist? Das tun wir. Wisst ihr, das ist uns zumindest bis hierhin im Kopf ganz klar, ganz klar. Aber wo uns das überhaupt nicht klar ist, das ist im Herzen. Wenn wir Gott begegnen in seinem Wort, haben wir das erschreckend verlernt. Sagen wir, jawohl, das steht doch in der Bibel drin. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Eigenartige Bibelauslegung. Als der Johannes dem Herrn Jesus begegnet in der Offenbarung, Kapitel 1, was steht denn da? Da fiel er dem Herrn um den Hals und hat ihn geküsst, ja von wegen. Da fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Das haben wir verlernt, wer Gott ist, der Gewaltige, der Große, der Einmalige, der Heilige, der sicher auch Liebe ist, aber auch das offenlegende Licht, wo kein Staubkörnchen verborgen bleiben kann. Gerade wenn Licht da ist, dann merkt man ja erst, wo Staub ist. Und das, was die Bibel noch über ihn sagt, das haben wir auch vergessen, er ist das verzehrende Feuer. Auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und das Zweite, wir besinnen uns oder sollten uns wieder darauf besinnen, wer wir sind. Man kann doch überhaupt nicht richtig leben als Christ, wenn man nicht weiß, wer man ist. Und wozu man gerufen worden ist, erwählt worden ist, Gottes Kind zu seiner Ehre und als Licht in dieser Welt. Und lass mich das bitte auch noch dazu sagen. Dazu berufen, sich bewusst zu sein in der Zeit von der Bekehrung bis zum Heimgang oder der Heimholung, dass man als Gast auf der Erde ist. Ich habe es mal an einem Haus gelesen, der Mann, wenn er in sein Fachwerkhaus hineinging, der hatte über der Haustür geschrieben, ich bin nur Gast auf Erden. Schreibst du das an dein Haus auch? Ich bin nur Gast auf Erden. Fangen alle plötzlich an zu fragen, eigenartig, was bist du hier? Gehört dir das Haus nicht? Hast noch nicht bezahlt? Viele Schulden drauf oder so? Hat gar nichts damit zu tun. Gast auf Erden heißt so leben, wie Abraham gelebt hat. Oder Isaak oder Jakob. Sie lebten in diesem Land, was ihnen gehörte, sagt die Bibel im Hebräerbrief 11. Wie Fremde auf Abbruch im Zelt. Ich habe schon manchmal gesagt, der Abraham war ein steinreicher Mann, reicher als wir alle vielleicht zusammen. Er hätte sich spielend ein pompöses Haus bauen können. Hat er nicht getan. Nicht nur deswegen, weil er mit der Herde ziehen wollte, sondern weil sein Leben Demonstration war, Gast auf Erden und nicht hier beheimatet und engagiert. Wer das einsieht, der wird anders sein. Liebe Brüder und Schwestern, weil wir das beides so oft vergaßen, wer Gott ist und wer wir sind, deshalb versinken wir auch oft so schnell in dem Trend dieser Zeit. Gott ist absolut und seine Werte sind auch absolut. Und die hat er als Halt und als ein Heil in die Auflösung unserer Zeit hineingesetzt, als Zuflucht. Und diese ganzen Werte gipfeln in dem Wert aller Werte, der über alle Werte ist. Unser Herr Jesus Christus. Dieser Gott ruft uns auf. Doch das hörten wir. Dritter Punkt. Widerstehet dem Teufel. Das ist ein Heilmittel gegen das Gesaugtwerden. Widerstehet dem Teufel, dann flieht er von euch. Und dieser Gott ruft uns auf zum Fliehen der Sünde. Flieht diese Dinge, sagt er im 1. Timotheus 6. Mit ihnen zu spielen, mit den Gedanken zu spielen, mit dem zu spielen, was mich verlockt, schon halbes Fallen. Das weiß Gott sehr deutlich, dass da die Flucht der bessere Teil der Tapferkeit ist. Wir können nicht alleine widerstehen oder aus eigener Kraft, sehr wohl aber aus dem Leben des Auferstandenen heraus. Und wenn wir ihm zur Verfügung stehen. Haben wir auch heute Nachmittag gehört. In demütiger Weise heißt dieses Widerstehen, in demütiger Weise deutlich und entschieden mit Gottes Wort Nein sagen zu dem, was an Verlockung und Verführung an mich herangebracht wird. Und dieses Nein sagen heißt gleichzeitig ein überdeutliches Ja sagen, Herr, gerne, dir will ich gehorchen, weil ich dich lieb habe. Und wenn wir fliehen, wohin dann? Die Bibel nennt uns ein weiteres Heilmittel ins nüchterne Gebet, das vor Schläfrigkeit schützt. Die Jünger, die waren mit dem Herrn Jesus in Gethsemane, und die waren auch müde, und die standen auch in der Versuchung, und da hat er ihnen das gesagt. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Ich sage es mal auf uns bezogen, der verführerischen Saugkraft des endzeitlichen, wiedergöttlichen, antichristlichen Geistes zu verfallen. Wir müssen beten um Einsicht, wie sagt die Bibel, in die Zeiten. Beten um Durchsicht durch die Zeit und darum, dass wir ein zartes Gewissen empfangen. Meine Mutter, die hat mir früher immer gesagt, weißt du, Junge, für dich ist das Allerwichtigste im ganzen Leben, dass du ein zartes Gewissen hast. Da ging es ihr unheimlich drum. Ein zartes Gewissen ist ein hochempfindliches Messgerät, Empfangsgerät und Warngerät. dessen sich der Geist Gottes bedient, um uns die Schwachstellen in unserem Leben zu zeigen und dann zu zeigen, jetzt musst du wieder dahin zurück. Ich bin ihr sehr dankbar dafür. Und das Letzte, und ich bin überzeugt, dass es auch das Wichtigste ist, wir wollen uns aufrufen lassen, und das ist mir seit dem vorigen Jahr das größte Anliegen, zum Warten auf den kommenden Herrn, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Das ist auch gleichzeitig die größte Kraft. Wisst ihr, das bringt uns von der Saugkraft weg. Das bringt uns auch vom Neinsagen weg. Das orientiert uns nach oben und nach vorne. Wer das tut, der bleibt wach und der stemmt sich auch gegen diesen Sog, und keine Großmacht antichristlichen Geistes kann ihn mitreißen oder umwerfen. Sehr wohl gefährden. Jawohl, wir sind alle gefährdet. Deshalb heißt aber die Kampfesregel der Gemeinde Jesu und des einzelnen Christen, mit aller Kraft und Demut sich zu klammern an die Hand dessen, der uns alleine hält. In dem Wissen, dass er mich nie loslässt. Aber das Klammern will er von mir spüren. Das hängt irgendwie zusammen. Wisst ihr, was das aber nun heißt auch? Wer sich so klammert, der muss eine freie Hand haben. Und der muss alles das erst einmal weglegen, was ihn gefährden könnte. Das ist außerordentlich wichtig. Und der leistet in diesem Stück dann gerade Gehorsam aus Liebe. Und jetzt sage ich dieses Wort noch einmal. Verzicht um des Herrn Jesus willen, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und um seines Werkes willen, auf alles Mögliche, was die anderen allem tun können. Orientiert euch bitte nicht an euren Brüdern und Schwestern dabei, sondern nur an seinem Vorbild, dem Vorbild des Herrn Jesus. Verzicht um Jesu und seines Werkes willen, auf alles Mögliche, was die anderen tun können, und entschlossenes Handeln zu seiner Ehre, das sind die gefragten Tugenden in dieser Endzeit. Kommen wir dabei endlich einmal heraus aus dem Drehen um uns selbst, das führt uns doch nur zur Resignation. Das bringt uns doch auch überhaupt nicht vorwärts. Packen wir die Aufgaben an, die Gott vor uns gestellt hat. Wir wissen auch, dass wir noch wenig Zeit haben. Und die Zeit muss gefüllt sein mit Heiligung und Evangelisation. Ich kann es auch umgekehrt sagen. Nur mit Evangelisation, denn Evangelisation in rechter Art setzt Heiligung voraus. Wir müssen prüfen einmal wieder, wo unser Anker sitzt. Singen wir so schnell, nicht? Der ist in der Ewigkeit. Oder der ist in Christi Wunden und so weiter. Wo sitzt unser Anker wirklich? In dem Christus? Oder sitzt er nur ganz locker da drin, gelockert durch die Weltliebe und die Selbstsucht? In dem gigantischen Kampf dieser Zeit, dieser letzten Stunden der Gnadenzeit, vielleicht der letzten Minuten und Sekunden, und dem damit verbundenen gewaltigen Sog, da schützt uns nur das Festhängen an ihm und in ihm. Da hilft uns überhaupt nichts so sehr wie das Wissen, er kommt bald. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt einen Sog nach unten und es ist tödlich, hineingerissen zu werden. Und es gibt genauso einen Sog nach oben und der wird durch die Liebe zu meinem Herrn und durch das Wissen ausgelöst und wirksam auf mich, wenn ich weiß, dass er kommt, dass er gleich kommt, dass er jetzt kommen kann. Ich bitte euch von ganzem Herzen, dass ihr das, was ich versuchte zu sagen, nicht mit dem Kopf gehört und gespeichert habt. Wenn das nur so war, dann lasst es bitte ganz schnell aus eurem Gedächtnis kommen. Ich bitte euch aber vielmehr, dass ihr das tiefer rutschen lasst ins Herz. Dass das euch existenziell packt. Und mich zuerst. Und dann Wirkungen zeigt. In diesem Kampf dieser Zeit. Das ist nicht nur ein Abwehrkampf. In diesem Lebenskampf, wo wir hineingezogen, gesaugt werden sollen. Immer stärker, immer tiefer. Und je mehr ich drin bin, desto weniger kann ich mich wehren. Da hilft nur dieses eine. Ich sag's nochmal. Das Wissen kommt bald. Das saugt nach oben. Und das wünsche ich euch und mir, dass wir nach oben gesaugt werden.